Diese Folge von Auf Buchfühlung ist in mehrfacher Hinsicht besonders. Was genau es damit auf sich hat und wie das Gespräch mit dem Autor Bülent Kacan entstanden ist, erfahrt ihr gleich von Veronika Schuchter.
Auf Buchfühlung zieht es in dieser Folge in den Westen. Gemeinsam mit Studierenden der Universität Innsbruck begleitete ich 2 Tage lang die Hohenemser Literatur mit ihrem Höhepunkt, der Verleihung des Hohenemser Literaturpreises 2023 am 17. Juni. Die 3 Studentinnen Johanna Rungatscher, Theresa Lueger und Valentina Reider bekamen dabei nicht nur Einblicke ins Kulturmanagement, sie erlebten hautnah, was es heißt, so ein besonderes Literaturevent zu organisieren, und sie wurden auch selber aktiv. So bespielten sie für unsere Zeit in Hohenems den Instagram-Auftritt des Literaturhauses Vorarlberg und sie betätigten sich als Gastpodcasterinnen und nahmen ein Gespräch mit dem diesjährigen Preisträger Bülent Kacan auf. Das Ergebnis könnt ihr heute hier hören. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei Irene und Viktoria bedanken für das Vertrauen, das sie uns entgegenbrachten und dass sie uns hier die Möglichkeit gaben, eine Folge von Auf Buchfühlung zu gestalten. Ebenfalls bedanken möchte ich mich beim Kulturamt der Stadt Hohenems, namentlich bei Sophie Gruber und Elisa Rossecker für die Einblicke, die wir bekamen und die vielseitige Unterstützung. Besonders ist an dieser Folge außerdem, dass wir als Tandem gemeinsam mit dem Podcast des Literaturhauses Vorarlberg Radetzkystraße 1 auftreten. Während Auf Buchfühlung sich mit dem Gewinner des Hohenemser Literaturpreises unterhielt, sprach Frauke Kühn mit der Jurorin und Schriftstellerin Julia Rabinowitsch. Der Hohenemser Literaturpreis ist nicht einfach nur einer von vielen Preisen, über die man irgendwann die Übersicht verliert. Es ist ein ganz besonderer Preis. Vergeben wird an deutschsprachige Autorinnen nicht deutscher Erstsprache. Zu den bisherigen Preisträgerinnen gehören unter anderem Michael Stavaric, Selim Östogan, Karosh Taha und Sascha Stanisic. Die kleine Stadt Hohenems mit der großen Geschichte liegt in Vorarlberg, im Dreiländereck zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz. Kultureller Austausch gehört also zum Alltag. Der Preis trägt dem Rechnung und setzt darüber hinaus ein Statement für kulturelle Vielfalt. Dafür, Grenzen zu überschreiten und Einflüsse von außen als Bereicherung zu sehen. Wie zeitgemäß das ist, zeigt ein Blick auf die österreichische Literatur, die sich noch nie an Ländergrenzen gehalten hat und durch Autorinnen wie Barbi Markovic, Anna Marwan, Sandra Gukic, Michael Stavaric und vielen anderen maßgebliche Impulse erhält. Vergeben wird nicht nur der Preis. Eine Woche lang feiert ganz Hohenems die Literatur mit verschiedensten Veranstaltungen und Formaten, im Freien, in Seelen, einfach überall. Nachwuchsförderung findet über den Jugendpreis August statt, der dieses Jahr zum 2. Mal vergeben wurde. Gewürdigt wurde das Projekt Jetzt, ein Multimedia-Projekt zum Thema Mehrsprachigkeit von Hanna Bethge und Nela Rehnsmann, 2 Studentinnen des Kommunikationsdesign in Kiel. Die 3-köpfige Jury für den alle 2 Jahre vergebenen Hohenemser Literaturpreis bestand dieses Jahr aus der Autorin Julia Rabinowitsch, dem Literaturkritiker Stefan Gmünder und mir, Veronika Schuchter, in meiner Funktion als Literaturwissenschaftlerin. Aus rund 200 Texten, anonymisierten Texten, wählten die Jurymitglieder zunächst jeweils 3 Favoriten aus. Mehr über den Juryprozess und Julia Rabinowitschs Sicht auf den Gewinnertext erfahrt ihr in unserem Partner-Podcast für diese Folge in der Radetzkystraße 1. In der intensiven Jury-Diskussion kristallisierte sich dann für uns ein Sieger heraus, dessen Text uns alle voll und ganz überzeugte. Bülent Kacans autofiktionaler Text über den Tod seiner Mutter mit dem Titel »Wir Rotköpfe«. Bülent Kacans Text »Wir Rotköpfe« beginnt mit dem Satz »Mutter ist gestorben«. Der Erzähler, ihr Sohn, schildert den Anruf im Krankenhaus, den Schock des Vaters und seiner Geschwister. Er verleiht dem Entsetzen über den Tod eines geliebten Menschen eine Sprache, wo sonst Sprachlosigkeit herrscht. Gespenster tauchen auf, Klagefrauen, Mundschrei. Wo die deutschsprachige Literatur in Bezug auf Trauer meist leise bleibt, schildert Kacan Schmerz ohne Zurückhaltung. Von diesem Ereignis ausgehend überquert Kacan geografische und historische Grenzen, startet eine mentale Odyssee, auf der er die Verfolgung der Aleviten in der Türkei mit dem Massaker in Srebrenica und ausländerfeindlichen Anschlägen in Deutschland verknüpft. Er nennt die Namen der Opfer. Er schaut hin. Er erinnert. Fragen nach Identität, nach der Heimat, nach Heimatlosigkeit und der Sprache verbinden sich mit der Familiengeschichte, mit Erinnerungen, etwa daran, als Kind amtliche Schreiben für den Vater übersetzen zu müssen und an seinen Ansprüchen zu scheitern. Hören Sie nun unser Gespräch mit dem Gewinner des Hohen Emser Literaturpreises 2023, Bülent Kacan. Ja, wir sind hier im schönen Hohenems und begleiten für 2 Tage lang die Hohenemser Literatur mit dem Höhepunkt der Verleihung des Hohenemser Literaturpreises. Und wir haben die große Freude, in Kooperation mit dem Institut für Germanistik den Preisträger Bülent Kacan zu begrüßen und mit ihm ein Gespräch führen zu können. Wir, das bin ich, Veronika Schuchter, und das sind die 3 Studierenden.
Valentina Reider,
Theresa Luega
und Johanna Rungatzer.
Genau. Und als erstes Mal freuen wir uns sehr, Bülent Kacan, den Preisträger, zu begrüßen und dürfen dir ganz herzlich gratulieren.
Ja, hallo. Vielen lieben Dank.
Und freuen uns auf ein Gespräch mit dir.
Ja, ich auch. Dankeschön.
Hallo Bülent, auch von unserer Seite herzlich willkommen in Hohenems. Wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist und dass du mit uns diesen Podcast gestaltest. Wie kam es denn, dass du dich hier beim Hohenems Literaturpreis beworben hast, dass du einen Text eingereicht hast und wie hast du überhaupt von diesem Hohenems Literaturpreis erfahren?
Ich kannte diesen Preis schon seit längerer Zeit. Also ich weiß, dass dieser Preis seit, 2002 oder 2004 vergeben wird. Und ich hatte das auch immer schon im Hinterkopf. Und dieses Jahr, im Januar, hatte ich einen Text geschrieben. Und ich hatte diesen Text, ich hatte es im Vorfeld auch angedeutet, hatte ich woanders eingereicht. Ich glaubte, dass er gut dort aufgehoben ist. Und wahrscheinlich war er es auch. Dann fiel mir auf, also ich habe es erfahren im Internet, ich weiß nicht wie, aber ich habe es erfahren im Internet oder durchs Internet, dass auch dieses Jahr der Preis ansteht, Hohenems. Und ich fand, dass der Preis gut zum Text passt, zum Thema passt und andersrum genauso. Insofern passte das ganz gut. Ich habe es also kurzerhand den Text hingeschickt und glücklicherweise hat es geklappt. Ich bin sehr glücklich. Ja.
Wenn wir gleich beim Text sind, beziehungsweise bei deinem Schreiben und deinem Beruf als Autor, dann interessieren wir uns, weil wir Germanistik beziehungsweise vergleichende Literaturwissenschaft studieren, auch immer sehr dafür, wie denn die Menschen zum Beruf des Autors oder der Autorin kommen. Jetzt haben wir hier eine Person, die wir tatsächlich auch fragen dürfen. Wie sah es denn bei dir aus? Wie war dein beruflicher Werdegang und wie bist du schlussendlich bei deinem Beruf des Autors gelandet?
Also ich glaube, dass das Schreiben fing bei mir also wirklich intensiv an mit dem Studium. Ich habe das also parallel verfolgt. Ich habe ein Lehramtsstudium gemacht an der Universität Bielefeld, habe auch das abgeschlossen und parallel über Jahre immer wieder was veröffentlicht. Ich weiß nicht, was die Motivation ist, warum jemand zum Schreiben kommt oder wie er zum Schreiben kommt. Ich glaube, das ist vielfältig. Das kann man nicht auf ein Motiv zurückbringen oder zurückverfolgen. In meinem Fall, glaube ich, hat es damit zu tun, dass ich glaube oder meine zu glauben, dass ich über das Schreiben Erlebnisse, Erfahrungen, Eindrücke für mich erstmal viel besser fixieren kann. Also auch ästhetisch. Sie verdichten sich, sie nehmen andere Dimensionen an. Und der nächste Schritt ist es, glaube ich, überzeugt zu sein, dass einem der Text nicht nur selbst gut gefällt, sondern auch vielleicht anderen gut gefallen könnte. Und dann bekomme ich die Bestätigung über die Jahre hinweg. Also es werden Texte in Literaturzeitschriften häufiger in Österreich, auch in der Schweiz veröffentlicht. Und ich glaube, das ist so eine Art Feedback, so ein Feedback, eine Rückmeldung, die mich ungemein bestärkt hat, das weiter zu verfolgen. Und letztlich ist das Schreiben meine Passion. Es ist nicht diese Beamtenrolle, die ich versucht habe, die ist es nicht. Das ist eigentlich eher konträr zum Künstlerberuf, zum Schreiben. Das, auf der einen Seite das hast du die Freiheit, du hast die Möglichkeit, kreativ etwas zu gestalten und auf der anderen Seite hast du den Zwang schon, gewisse Richtlinien zu verfolgen. Und ich glaube, dieses Spannungsverhältnis, da wollte ich raus. Und ich bin jetzt raus seit 2 Jahren und habe mir diese Zeit genommen. Und ja, dieser Preis ist schon eine ungemeine Bestätigung für meine Arbeit.
Du hast erwähnt, dass auch deine Texte häufig in Literaturzeitschriften publiziert werden und das haben wir auch auf deiner Website gesehen. Ich glaube, deine Texte bewegen sich zurzeit noch in eher kürzerer Form oder haben eine kürzere Form, aber gibt es denn auch Pläne für einen längeren Text oder vielleicht sogar für einen Roman?
Ja, ich glaube spätestens mit diesem Preis, der wie gesagt meine Arbeit, also für mich, das ist eine Bestätigung, gehe ich dazu über. Ich bin schon seit längerer Zeit dabei, Notizen zu machen. Es wird ein Roman, es wird ein längerer Text, also ein Roman. Vielleicht können wir gleich zum Inhaltlichen noch kommen.
Gerne, ja.
In jedem Fall waren es Texte vorher, über all die Jahre, die sich eher um Kurzprosa herumgedreht haben. Parabeln, Kurzgeschichten, Aphorismen. Was erstmal gar nicht schlecht ist. Nur ich weiß, dass der Roman sozusagen das Nonplusultra ist und Für den Werdegang eines erfolgreichen Schriftstellers, glaube ich, ist das fast schon ein Muss im Literaturbetrieb, um entsprechend rezipiert zu werden oder auch um überhaupt davon leben zu können letztlich. Das ist ja auch wichtig, die ökonomische Basis neben der künstlerisch-ästhetischen, die ist auch wichtig.
Genau, dann würde uns natürlich auch noch sehr stark der Prozess des Schreibens an sich interessieren. Dann würden wir danach ein bisschen eingehen. So Schreibprozesse sind ja immer sehr individuell und unterschiedlich. Wie sieht das denn bei dir aus? Hast du irgendwelche Schreibroutinen oder was hilft dir beim Schreiben? Was inspiriert dich denn da?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich werde sie jetzt versuchen zu beantworten. Ich glaube, das ist, also in diesem einen Fall, das kann ich ganz explizit machen, das ist schon so, es war eine Bekanntschaft, das ist ein sehr lieber Mensch, ein sehr intelligenter Mensch und der hat mich schon so in diese Position gerückt, dass ich tatsächlich über Erfahrungen schreibe, persönliche, und nicht abstrakte Gegenstände aufgreife, also auch philosophisch, essayistisch schreibe. Und ich habe mich dann auch dahingesetzt und habe dann festgestellt, dass das Wagnis, über persönliche Erfahrungen aus der Biografie zu schreiben, ist schon eine Riesenschwelle, die man überwinden muss. Nur wenn es dann läuft, also wenn die Sätze plötzlich dann auf dem Blatt Papier stehen und sie gefielen mir gut, dann passiert so etwas wie ein Rausch. Also der Rausch, der nicht durch irgendwelche äußeren Stimuli gefördert wird, sondern es ist ein innerer Rausch. In meinem Fall der Rausch vielleicht des Schreibens, dieser Prozess. Plötzlich bin ich drin in der Geschichte und die Geschichte macht was mit mir. Und wiederum ich mit der Geschichte, es ist eine Interaktion. Und im Hintergrund Musik, also für mich ist Musik sehr wichtig. Und meistens ist es eine Musik, die so, ja, schon so ekstatisch, in meinem Fall ekstatische Atmosphäre erzeugt. Und das bedingt sozusagen diesen Schreibprozess. Es ist auch eine gewisse emotionale Ausnahmesituation. Ich schwebe jetzt nicht an der Decke, das nicht. Aber es ist ein schönes Bild. Aber es ist sehr angenehm, und weil der Alltag, der läuft ja nebenbei noch weiter. Und wenn man sich da abkoppeln kann, das ist schon ein sehr schönes Erlebnis.
Du hast jetzt auch kurz schon die Themen, über die du gerne schreibst, angeschnitten. Wir haben auf deiner Website auch gelesen, dass gerade so die elementaren Grundfragen der menschlichen Existenz und so die Grenzerfahrungen des Menschen ganz wichtige Themen in deinen Werken sind. Und auch in dem Text, den du eingereicht hast, lassen sich immer wieder Hinweise auf diese Themen finden. Warum gerade diese? Warum hast du dich für solche Thematiken entschieden?
Ich glaube, dass das Leben und Tod, also für jeden von uns, Eckpfeiler sind, die unser Leben beeinflussen, ob wir wollen oder nicht. Und das ist sozusagen die Rahmenhandlung. Und auch diese Rahmen, diese Eckpfeiler, die greife ich auf, sicherlich. Also Geburt, was macht eine Geburt mit einem Menschen? Was macht der Tod? Also der allpräsent, allgegenwärtig ist, nicht nur zur Corona-Zeit, sondern darüber hinaus. Darüber hinaus glaube ich, dass ist mir auch wichtig, vielleicht der Versuch oder die Suche nach einer Sprache, die über gewisse Grenzen hinausgehen, des Sagbaren. Das ist auch ein Risiko oder ein Wagnis, vielleicht eine Herausforderung, eine Sprache zu finden für vielleicht Phänomene, Tod, Leben, Liebe, also eigentlich universelle, omnipräsente Themen, zu finden und Dinge auszusprechen, die vielleicht noch nicht gesagt wurden. Das ist auch irgendwo, glaube ich, dann ein Reichtum. Vielleicht bringt es nochmal eine andere Perspektive hinein und kann das Leben ungemein bereichern. Vielleicht ist das so die Antwort. Also ich bin kein Mensch, der in die Berge geht und, wie nennt man das, Free Climbing betreibt oder Bungee Jumping. Ich suche keine Grenzerfahrung in der Sache, nein. Ich glaube, eher so emotional, also aber auch so sprachlich. Das interessiert mich schon.
Das sind ja auch Themen, die sehr engagiert klingen. Und so Engagement und Literatur, das passt ja auch recht gut zusammen. Und in der Literatur können einfach ja sehr viele kritische Themen auch angesprochen werden. Mhm. So im Hinblick auf diese engagierte Literatur wollten wir dich dann fragen, ob du irgendwelche Vorstellungen hast, was du mit deinen Werken erreichen möchtest oder welche spezifischen Intentionen dann hinter so einem Text stehen. Mhm.
Ich verfolge keine Weltrevolution. Ich weiß auch gar nicht, ob das eine Absicht wäre. Nein, ich denke, wenn ich es schaffe, meine Erfahrungen, Grenzerfahrungen, auch ästhetischen, sprachlichen, so zu vermitteln, dass die Rezipientin, der Rezipient vielleicht Ähnliches erfahren kann, also auch vielleicht Dimensionen erleben kann über den Leseakt, die sie eher so vielleicht nicht erfahren kann. Kunst ist, glaube ich, dafür da, auch Panoramen zu skizzieren. Dann habe ich schon viel erreicht. Das habe ich vorhin angedeutet im Gespräch, also vor dem Gespräch, vor diesem Gespräch, im Minden, ich muss nicht weit ausholen, aber ich habe mich auch schon ein bisschen gegen gewisse Strukturen gestemmt, in der Beamtenrolle, während des Lehramts. Und ich habe gemerkt, dass auch dort eine Sprache gesprochen wird von Beamten, die vorgegeben ist. Ich will nur ein Beispiel geben. Dort heißt es Dienstherr, Dienstherrin, Vorgesetzte. Und da hört man schon raus eine gewisse Hierarchie und Macht und Unmacht. Ich glaube, Kunst oder Literatur, Sprache, wenn sie es kann, kann sie auch das sichtbar machen. Und Sichtbarkeit von Dingen, die vorher nicht sichtbar waren, können auch das Leben nochmal bereichern und Wege aufzeigen, die man nicht unbedingt gehen muss, aber die als Alternative da sind. Ja, das reicht da schon völlig aus, denke ich.
Genau, vielen Dank. Dann würden wir jetzt, bevor wir dann den Text genauer besprechen, noch kurz zum Literaturpreis noch einmal zurückkommen. Es ist ja ein sehr spezifischer Literaturpreis. Er wird ja nur an Personen verliehen, die nicht Deutsch als Nicht-Erstsprache haben. Wie ist denn deine Haltung gegenüber solchen spezifischen Literaturpreisen?
Ja, also ich finde das gut, dass auch solche Preise verliehen werden an Akteure, die, wie gesagt, in dem Fall nicht deutscher Sprache sind ursprünglich. In meinem Fall ist es so, dass ich tatsächlich Deutsch am besten, also es ist meine Sprache, in der ich spreche. Ob ich darin träume, glaube ich nicht. Also ich fühle auch nicht im Deutsch. Ich fühle eher, ja, ich würde sagen, also südländisch, emotional, exzessiv sicherlich auch. Aber die deutsche Sprache bietet mir sozusagen die Form, dass diesem Fluss, diesen Exzessen sozusagen ein Bett zu geben, eine Schnur, eine Richtlinie. Also ich finde diesen Preis sehr gut. Es ist sicherlich eine Ausnahme im deutschsprachigen Raum, aber es ist doch eine Anerkennung sicherlich auch. Denn solche Schriftsteller gibt es ja auch und nicht zu wenig, denke ich. Es ist eigentlich sehr, sehr zeitgemäß. Tolle Sache.
Jetzt hast du den Preis mit deinem Text ja gewonnen und wir würden uns sehr freuen, wenn du uns einen kurzen Ausschnitt daraus vorlesen könntest, damit wir alle einen kleinen Einblick in das Thema und den Schreibstil bekommen.
Wir Rotköpfe. Mutter ist gestorben. Ich habe es mehr oder weniger zufällig erfahren. Ich erinnere mich genau. Es geschah an einem späten Nachmittag Ende September 2004. Ein Sturmtief war tags zuvor aufgezogen. Es hatte für ordentlich Hochwasser an der Küste gesorgt. Am Himmel zogen dichte, nicht enden wollende Wolkenformationen auf und in den Nachrichten hieß es, während des Brandes in der Herzogin Anna-Amalia-Bibliothek seien bald mehr Bücher zerstört worden als angenommen. Vater hatte mich gegen 17 Uhr abgeholt. Wir wollten im Haus meiner Eltern zu Abend essen. Im Auto teilte er mir mit, dass er Mutter nicht erreicht habe. Den ganzen Tag über habe er versucht, im Krankenhaus anzurufen. Ohne Erfolg. Ich erinnere mich genau. Eine gedrückte Stimmung kam auf und wir fuhren ohne ein weiteres Wort zu verlieren, die Strecke bis nach Hause. Aus heutiger Sicht bin ich mir sicher, dass mein Vater und ich eine leise Vorahnung hatten. Doch weder er noch ich waren in der Lage, sie in Worte zu fassen. Als wir zu Hause angekommen waren, eilte ich zum Telefon, erkundigte ich mich bei meinem Vater nach der Nummer des Krankenhauses, nahm den Hörer ab und wählte. Es dauerte gefühlt eine halbe Ewigkeit. Ich habe den rhythmisch wiederkehrenden Ton der Leitung noch im Ohr. Dann Stille, Totenstille. Bis sich endlich jemand am anderen Ende der Leitung meldete. Die Stimme klang nervös. Im Hintergrund konnte ich übereinander stolpernde Stimmen hören. Irgendetwas stimmte nicht. Ich erkundigte mich nach meiner Mutter ein, zweimal. Guten Tag, mein Name ist so und so. Ich bin der Sohn von Frau K. Ich würde Sie gerne sprechen. Die Stimme am anderen Ende der Leitung murmelte irgendetwas ins Telefon. Ich habe kein einziges Wort verstanden. Hören Sie! Ich möchte meine Mutter sprechen. Geben Sie mir endlich meine Mutter. In diesem Augenblick, ich erinnere mich genau, mein Vater und meine beiden Brüder traten näher an mich heran. Eine kleine Traube besorgt dreinschauender Familienangehöriger, drei dunkle Köpfe und ein Weißschopf, die sich um den Hörer herum versammelt hatten. Ich sehe das Gesicht meines Vaters, sehe seinen weißen Schnurrbart, sehe seine buschig weißen, ungewöhnlich stark abstehenden Augenbrauen, auch jetzt deutlich vor mir, Anzeichen eines sich schonungslos offenbarenden Unglücks, fasste die Stimme, nachdem eine weitere sie ein-, zweimal eindringlich flüsternd korrigiert hatte, am anderen Ende der Leitung Mut. Haben wir schon versucht, Ihre Mutter zu reanimieren? Leider kein Erfolg. Ich weiß nicht, ich kann es nicht sagen, welche Gedanken mir in diesem Moment durch den Kopf schossen. Ich erinnere mich nur dunkel daran, dass ich aus voller Kehle "Was?" geschrien habe.
Danke für deinen kurzen Ausschnitt. Jetzt war es sehr spannend, nochmal mit der Stimme des Autors zu hören oder eben mit deiner Stimme. Und jetzt haben auch die Hörer und Hörerinnen einen kurzen Eindruck von deinem Preisträgertext bekommen. Kannst aber trotzdem nochmal kurz die zentralen Themen oder die für dich zentralen Aussagen noch mal kurz beschreiben oder zusammenfassen?
Vom Text jetzt auch.
Genau.
Ja, ich denke sicherlich, eine zentrale Stelle ist das Verhältnis des Ich-Erzählers zur Mutter, aber auch zum Vater. Es ist also eine Familiengeschichte, die hier kurz, aber sehr intensiv skizziert wird, also sehr auch dramatisch sicherlich. Weitere Stellen, die nicht unwichtig sind, ich hatte das, glaube ich, vorhin schon erwähnt, Themen wie Leben, Liebe, Tod, das sind ja auch Themen, die im Text aufgegriffen werden. Die Frage der Identität, die Frage der Herkunft, vielleicht eher indirekt über die Sprachen, die erwähnt werden, also auch dem Wechsel der Sprachen oder dem erzwungenen oder vielmehr gezwungenen Wechsel der Sprachen über drei Generationen hinweg. Also wenn man das ist jetzt im Text nicht explizit formuliert, aber da gibt es schon auch so Druck von außen. Ich glaube, irgendwo ist auch die Rede von Assimilation. Und das macht ja was mit den Menschen. Was auch immer. Und ich vermute stark, also dass Zwang oder Druck auf Individuen staatlicher Natur bis hin zu Gewalt, übergriffiger Gewalt, wenn sie in Familien einbrechen, auch was mit den Akteuren, mit den Mitgliedern machen. Also es ruft ein Trauma hervor. Und es ist auch eine Geschichte einer traumatischen Familie, denke ich, einer traumatisierten Familie. Es ist auch ein großer Aspekt, glaube ich, der hier eine Rolle spielt.
Und jetzt haben wir vorher schon kurz über deine Inspiration zum Schreiben gehört und dass du konkret diese Grenzerfahrungen thematisieren möchtest. Gibt es trotzdem für diesen Text noch ein konkretes Motiv oder einen konkreten Auslöser, dass du dich dafür entschieden hast, diesen Text zu schreiben?
Ja, also ich denke, dass meine persönliche Beschäftigung mit der Familie ganz entscheidend ist. Ich wollte tatsächlich jetzt, weil ich immer wieder auch angesprochen wurde, ich wurde jetzt nicht gedrängt, aber ich wurde angesprochen, dass ich tatsächlich mal über diese Themen schreibe, die mich persönlich betreffen und die ja irgendwo auch uns alle irgendwo angehen. Ne? Also die Suche nach Ankunft, die wollen dazugehören, Zugehörigkeit, die Frage der Herkunft auch, allgemein gesprochen Identitätsfragen, die ja sehr, sehr aktuell sind in der heutigen Zeit. Das war ein Motiv. Und ganz konkret, ein Motiv war eine Begegnung mit einem sehr, sehr klugen Menschen, der mir angeraten hat, tatsächlich das aufzugreifen, meine eigene Stimme zu finden. Ich glaube, das ist auch wichtig. Wobei ich glaube, dass wir mehrere Stimmen haben. Aber wenn man diesen Chor überblicken kann, dann finden manchmal Stimmen auch Ausdruck, die man vielleicht lange Zeit unterdrückt hat. Und ich glaube, diese Stimme, die scheint jetzt im Text auf. Ich fühle mich persönlich sehr, sehr einerseits natürlich geehrt. Das ist eine Riesenanerkennung. Das freut mich ungemein. Und andererseits fühle ich mich auch sehr, sehr erleichtert. Also das ist eine Befriedigung, Dinge sozusagen von der Brust wegzuschreiben. Und dann auch wiederum zu merken, dass das auch gut ankommt.
Genau, diese Themen auch in Worte zu fassen, oder?
Ja, unbedingt.
Ja, das haben wir auch sehr inspirierend gefunden, dass du auch diese Themen ansprichst, über die auch oft in anderer Literatur nicht geschrieben wird, wie Trauer oder Tod, weil da oft nicht die richtigen Worte gefunden werden.
Ja, ich glaube, das hatte ich jetzt eigentlich aus den Augen verloren, dass das Klagen und Trauer, ich glaube, das ist so die Rahmenhandlung, würde ich sagen. Auch der Ich-Erzähler klagt in gewisser Weise auf seine Art und Weise, eigentlich eher sachlich, sich total zurücknehmend auch. Vielleicht muss er das in der Situation. Aber das Klagen kommt ja dann auch in dem Bild mit dem Schrei nochmal kurz auf. Vielleicht finden wir das im Alltag nicht so oft, dass wir dieser Stimme, diesem Klageschrei in uns Ausdruck verleihen können, was auch viel damit zu tun hat, denke ich, dass wir in einer Leistungsgesellschaft leben. Also wir dürfen keine Schwächen zeigen, also heißt es. Und wenn wir sie zeigen, dann kann es sein, dass sie schonungslos ausgenutzt werden. Und ich glaube, das macht was mit uns. Denn wir sind fehlerhaft, wir haben Defizite. Und wenn wir diese Defizite nicht, wobei Klagen und Schmerz ist kein Defizit, nur wenn wir Schwächen nicht zeigen dürfen und immer Stärke präsentieren müssen, dann führt das vielleicht letztlich zum Burnout oder anderen Erkrankungen. Erschöpfungssyndrom.
Und wir sind ja schließlich Menschen.
Ja.
Genau, und kommen wir nochmal zum Thema Identität, was du vorher angesprochen hast. Und da spielt natürlich Sprache eine sehr wichtige Rolle und das wird auch in deinem Text thematisiert, also Sprache, Deutung, Missdeutungen. Und ein Kriterium vom Hohen Emser Literaturpreis ist ja, dass der Preisträger nicht Deutsch als Erstsprache spricht. Und da haben wir uns die Frage gestellt, wie nah stehst du jetzt als Autor dem Ich-Erzähler im Zusammenhang mit Mehrsprachigkeit und der Erfahrungen mit Sprache?
Also ich stehe ihm sehr nah. Also ich kenne diese Erfahrung der Mehrsprachigkeit oder der Sprachlosigkeit auch. Ich denke, dass vieles auch angedeutet wird im Text und vieles bleibt auf dieser missverständlichen Ebene zurück, also zwischen Vater und Sohn. Es gibt keine Aussprache. Die letzte Aussprache mit der Mutter kann nicht vollzogen werden, weil sie vorher stirbt. Also es bleibt immer etwas auf der Strecke. Also das Unsagbare wird nicht zur Sprache gebracht. Und vielleicht ist das dann auch der Versuch, das über Literatur, über Kunst zu bewerkstelligen. Also ich habe jetzt auch das Bild von dieser Figur im Schrei von Munk vor Augen. Da bleibt ja auch was im Halse stecken. Also man hört ja den Schrei eigentlich nicht, man sieht ihn nur ansatzweise. Insofern kann ich mich da hineinversetzen, auch im Umgang mit Sprachen, mit Mehrsprachigkeit. Ich persönlich, ich habe es gestern auf dem Weg hierhin, habe ich es gemerkt, ich saß im Zug von Lindau, ich glaube Lindau, über diese Strecken, ich glaube Bregenz bis nach Hohenems und da stieg eine Gruppe von jungen Migranten hinzu. Vorher saßen einheimische Autochtone im Zug, ältere Damen und Herren. Und plötzlich stiegen diese Burschen ein, halbstarke, und sprachen auch schon sehr laut und Fäkalsprache. Und ich merkte, das macht was mit den Leuten. Und die Leute nahmen sich zurück, hatten offenbar, war ein bisschen schüchtern. Ja? Also es war jetzt keine bedrohliche Situation, aber es war ein bisschen unangenehm auch für mich, weil ich dachte, ah, so verhält man sich jetzt in der Öffentlichkeit nicht. Schreite ich jetzt ein, und das wäre nicht mein Job gewesen. Dann stieg noch eine Familie hinzu, eine Mutter mit, ich glaube, 4 Kindern, jüngeren Kindern, und sie saßen plötzlich vor mir, und die Frau fokussierte mich ständig und sprach mich plötzlich an. Und sind Sie Türke? Dann sagte ich, ja, türkisch, deutsch, kurdisch, alevitisch. Das sagte ich wirklich so. Sie guckte ein bisschen skeptisch, weil sie suchte Eindeutigkeit. Aber ich hörte auch schon heraus, dass sie Kurdisch sprach mit den Kindern, also Kurmanji. Und sie sprach nochmal Sasaki, nochmal eine andere nordwestiranische, ein Dialekt, so ähnlich wie in Tirol mit diesen verschiedenen Dialekten. Mhm. Ich konnte das zuordnen und wusste also, da gibt es eine Ebene, die wir teilen. So, und dann erzählte sie mir, dass sie ein halbes Jahr hier sein in Österreich und dass sie ein Bleiberecht und sowas suchen. Und ich merkte, diese junge Gruppe an Migranten, die Einheimischen, die Dame, die ihr Schicksal hat mit ihren Kindern, alles total verschieden, aber alle sind in diesem Moment im Zug, vielleicht gefangen, aber sie haben eine Strecke vor sich. Das ist interessant. Obwohl so verschiedene Zweige abgehen, fahren wir doch irgendwo doch in einem Zug. Und trotzdem sind es so verschiedene Welten. Und die berühren sich auch nicht, obwohl sie auf engstem Raum zusammentreffen. Und vielleicht ist es dann die Aufgabe des Schriftstellers, diese Fäden aufzugreifen, daraus eine Geschichte zu spinnen. Ich bin dann ausgestiegen und in Hohenems und habe auf jemanden gewartet, der dann lecker im Restaurant gegessen hat. Und interessant, dass ich dann per Anhalter jemanden ansprach, der mich dann gleich mitgenommen hat. Und es stellte sich heraus, Feruz, das ist Dari, also nicht Farsi, sondern Afghanisch Dari, also Persisch. Aber er ist eigentlich Özbek, und er spricht Özbek Türkisch, kann aber auch Türkisch, Türkei Türkisch. Und wir sprachen dann Türkisch, diese 5 Minuten auf dem Weg ins Restaurant. Das war auch spannend. Er erzählte mir die Geschichte, dass er seit 2015 in Österreich sei und jetzt bleiben darf und arbeitet. Spannend, spannende Geschichten.
Und man sieht, dass Sprache verbindet. Ist
das so? Ja, ich glaube, ja, Sprache sowieso. Sprache kann aber auch trennen, kann zu Missverständnissen führen. Ich glaube, es gibt so eine nonverbale Sprache, also Körpersprache, bis hin zu vielleicht auch Abneigung, weil jemand dunkel ist und man setzt sich nicht zu ihm in die Straßenbahn. Ist auch noch schon eine Sprache der Missachtung, der Diskriminierung, weil man phänotypisch deutet und sagt, also, das ist mir unheimlich. Also Sprache ist nicht nur verbal, wollte ich damit sagen.
Auf jeden Fall, das stimmt.
Wenn ich hier kurz eine Zwischenfrage oder Nachfrage noch einwerfen darf, weil wir jetzt so viel über Mehrsprachigkeit gesprochen haben. In deinem Text gibt es den Satz, und jetzt kommt ein Zitat, jetzt muss ich schon wieder an die vorderste Sprachfront. Da schwingt ja schon eigentlich etwas Kritik mit, so an dieser, an dem Einsatz von Mehrsprachigkeit, am Diskurs von Mehrsprachigkeit. Wie stehst du denn dazu? Oder wie hast du das selber empfunden? Immer dieses Dolmetschen müssen vielleicht auch häufig?
Ja, sehr schöne Frage. Gestern habe ich es nicht so gemerkt in der Straßenbahn. Ich konnte mich gut mit der Dame auf Türkisch austauschen, aber es gibt Momente in Minden, wo ich lebe und wohne. Ich treffe mich ab und zu mal mit einem Herrn, der super Türkisch spricht, super Kurdisch, aber gebrochenes Deutsch, obwohl er über 25 Jahre in Deutschland lebt. Das ärgert mich, weil wir verstehen uns gut, wir sind uns sympathisch. Dann sitzen wir im Restaurant, ich glaube, der Sohn betreibt dieses Restaurant, und dann erzählen wir uns was. Und ich ermögliche diesem Herrn, dass er Türkisch spricht, obwohl ich es nicht gut beherrsche. Und das ist unangenehm für mich, weil mir fehlen die Worte. Ich kann meine Gedanken, meine Gefühle nicht so ausdrücken, wie ich es könnte, wenn ich Deutsch sprechen würde. Aber ihm zuliebe, also ich habe mich da angepasst, ermögliche ich diesen Diskurs auf Türkisch, indem ich mich sehr unsicher fühle. also auch unbeholfen. Und es ist auch eine Form der Behinderung auch, also eine sprachliche Behinderung, die ihre Ursachen hat, sicherlich. Wenn ich die erklären, wenn du
sehr, sehr gerne.
Ja? Ist interessant, also, dass unsere Mutter eigentlich in Menden immer wollte, dass wir mit Deutschen befreundet sind, nicht mit Türken, warum auch immer. Sie wollte das. Es war eh so. Ich meine, da, wo wir aufgewachsen sind, gab es kaum türkeistämmige Türken, sondern es gab einfach Einheimische und wir haben von klein auf Deutsch gelernt. Und das wäre erstmal nicht schlecht. Also ich finde es ganz gut. Und zugleich haben wir verlernt oder ist gar nicht gelernt, Türkisch zu sprechen. Ja, wenn wir Kinder nach Hause kamen, dann haben wir, wenn die Eltern Türkisch sprachen, auf Deutsch geantwortet. Es gab dieses Switchen. Sie haben darauf also nicht wirklich ein Augenmerk gelegt. Und die Mutter meiner Kinder ist auch, die ist deutsch, kommt aus Rostock und wir sprechen Deutsch. Das heißt, über 3 Generationen geht die Muttersprache verloren, wenn man sich nicht bemüht, das wirklich vor den Kindern immer wieder auch zu sprechen, weil sonst geht es nicht. Ist das ein Verlust? Ich glaube ja, einerseits. Andererseits ist man nie ganz sprachlos. Ich glaube, man gewinnt immer auch eine Sprache hinzu oder man kreiert dann auch vielleicht eine Sprache, also Deutschrap und sowas ist ja auch schon so eine Mixtur. Und Sprache ist lebendig, also so wie die Person, die sie sprechen im besten Fall, ist ja keine festgezurrte Sprache, die immer so geblieben ist, sondern es ist Teil der Geschichte, der Einwanderungsgeschichte in Deutschland.
Ja, in deinem Text, der ich erzähle, muss ja dann als Kind im Krankenhaus dolmetschen. Hast du denn sowas auch erlebt, dass du sozusagen vorgeschickt wurdest und dann eigentlich wirklich sehr ernste Themen verhandeln musstest, ja, was dich als Kind eigentlich noch gar nicht etwas angehen sollte oder du dich damit beschäftigen
musstest? So? Ja, also mein Vater hat mir, ich weiß nicht, wie alt ich war, das ist so ähnlich wie in dem Text auch, der hat mich gefragt, was in diesem amtlichen Schreiben steht. Und ein 8-Jähriger oder 7 oder 6, na gut, sagen wir 9-Jähriger, kann mit diesem Text nichts anfangen. Aber es zeigt einfach, wie hilflos er war. Also die Unfähigkeit, so einen Text zu verstehen, Bürokratendeutsch, und dann auf, das zeigt aber auch zugleich, dass da die Empathie fehlte, weil das Kind kann es erst recht nicht verstehen. Aber vielleicht war der Gedanke einfach, naja, wenn er es übersetzt, dann kommt halbwegs etwas bei rum. Das ist sehr unangenehm gewesen für mich, zu versagen. Aber es war nicht mein Job, einen Dolmetscher zu spielen. Ne? Aber es ist oftmals so gewesen. Viele, viele berichten davon und ich denke, ja.
Und zum Abschluss noch zum Titel deines Textes, und zwar lautet der Wir Rotköpfe. Kannst du uns da noch kurz was erzählen? Was sind die Rotköpfe? Warum hast du diesen Titel gewählt?
Ja, ich glaube, Rotköpfe, das ist eigentlich ein Begriff, der historisch verbürgt ist. Auf Türkisch lautet der Kızılbaş. Und Kızılbaş steht in der türkischen oder osmanischen Geschichtsschreibung für eine Bevölkerungsgruppe in den eigenen Landesgrenzen, die sich nicht der Ordnungsmacht, der Zentralmacht fügt, die oftmals nomadisch sind, die gegenüber der Staatsgewalt ablehnend sich verhalten und nicht kooperieren, die Heretiker sind. Es steht im Grunde genommen für die alevitische Minderheit in der Türkei. Also auch pejorativ abwertend gemeint. Kızılbaş waren historisch diejenigen, die, wie gesagt, nicht loyal waren, die nicht richtige Muslime waren, die Inzest betrieben. Das sind natürlich alles Zuschreibungen, die stimmen nicht. Es ging darum, diese Gruppe zu diskreditieren. Es gab Fatwen, also religiöse Urteile aus oberster Stelle. Die gibt es, das sind Dokumente, die legitimieren sollten, dass man diese Menschen tötet. Also dass man sie ausrottet, dass man die Frauen in Besitz nimmt, deren Hab und Gut in Besitz nimmt. Und das ist eine Geschichte von 500, 600 Jahren. Und heutzutage, seit den 80er, 90er Jahren, ist es so, dass die Aleviten sich diesen Begriff angeeignet haben. Sie gehen selbstbewusst damit um. Denn verfolgt man die Geschichte weiter, ist das schon sehr etwas sehr, sehr Positives. Also Rotköpfe waren diejenigen, die, das ist eine turkmenische Nomadenstämme, die auch im Iran eine Dynastie gegründet haben, die als Krieger sehr berühmt waren. Ursprünglich, also man muss sich das so vorstellen, früher haben die auch gekämpft. Also in Nomadenkulturen war das so. Da war der Krieger derjenige, der die eigene Sippe, das eigene, den Stamm und die Familie vor anderen geschützt hat. Und insofern ist es auch martial natürlich einerseits. Ja, es ist sehr, sehr ambivalent. Heute ist es eher eine Bezeichnung, die die Identität der Aleviten bezeichnet. Es ist also eine Art von, eine Wiederaneignung des Begriffs und positiv gedeutet. Ja,
ja, ich mische mich auch nochmal ein. Und zwar war ich ja in der Jury. Und was mich an dem Text so erreicht hat, ist, dass er bestimmte Dinge macht, die aus der Norm fallen. Das ist einmal im deutschsprachigen Kontext, was wir schon angesprochen haben, dass Trauer bei uns sprachlich immer sehr zurückhaltend formuliert wird, was man ja auch in den Trauerritualen sieht, in den Unterschieden bei uns, dieses ruhige Trauern schon auch, wir haben gestern darüber gesprochen, das Rosenkranzbeten quasi, das ist ja schon auch so was Mantrahaftes. Ja. Also es gibt ja schon diesen Umgang mit dem Schmerz, aber in der Sprache schlägt sich das nicht so nieder. Das ist in dem Text, machst du das ganz expressiv und ich glaube, dass das tatsächlich eine Lücke füllt. Mhm. Das war das eine. Und das andere, was ich, also ich fand es sehr viel spannend, aber was mir aufgefallen ist, wie du diese Mutter beschreibst. Ja. Nämlich, du verbindest sie mit der Sprache. Sie wird als Schriftstellerin auch bezeichnet. Das fand ich faszinierend, weil das so selten ist. Und da ist so eine Wertschätzung nicht, das ist die Mutter, die ist dazu da, um mich zu ernähren, sondern dieser Respekt vor ihrer Kunst oder vor ihrem, ich weiß gar nicht Intellekt, aber ja, vor ihrem Können, was sprachlich ist. Das fand ich faszinierend. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen, weil das habe ich so noch nicht gelesen.
Ja, sehr interessant, weil genau so diesen Eindruck hatte ich von meiner Mutter. Also jetzt nicht nur der Text, sondern meine Mutter war so eine Person. Also sehr, sehr intelligent. Also das muss man sich mal vorstellen, dass man in dem Alter als fünffache Mutter nochmal dazu übergeht, autodidaktisch sich die Schrift, die Sprache anzueignen und dann selbst im Anschluss auch Aufzeichnungen zu machen, also literarisch aktiv zu sein. Ich erinnere mich an die Gespräche mit ihr. Also sie war sehr, sehr auf der Höhe der Zeit, der Debattenkultur. Sehr intelligente Frau und sehr, sehr, wie würde ich es bezeichnen, kritisch und hat sich auch behauptet. Also tatsächlich, ich kann das gerne erzählen. Also mein Vater hatte einen langjährigen Freund, den Karl. Karl war Zeuge Jehova, wenn euch das was sagt. Mhm. So eine Minderheit oder eine Sekte, würde man sagen. Das ist aber eher abwertend. Und ich erinnere mich daran, dass Karl unregelmäßig sonntags nach Hause kam, uns besuchte und meinem Vater diesen Wachturm zeigte. Und das spricht eigentlich auch für meinen Vater. Er war sehr aufgeschlossen, hörte sich die Geschichten an. Meine Mutter hatte aber ihre Meinung. Also sie hat ihren Standpunkt gehabt und ließ sich nicht irgendwie missionieren und dergleichen mehr. Und ich erinnere mich an die Konfliktgespräche mit diesem Karl. Der hat es nicht leicht mit ihr gehabt. Ja, und das ist sehr beeindruckend, dass eine Frau, die nie die Schule besucht hat, diesen Weg nochmal geht. Das ist sehr beeindruckend. Das ist schon eine sehr starke Persönlichkeit, die mich beeinflusst hat, tatsächlich.
Ich hätte noch eine Frage. Wir haben ja davor schon über Mehrsprachigkeit gesprochen und du hast diese Geschichte von gestern von deiner Zugfahrt erzählt. Es gibt ja den Begriff Migrationsliteratur oder allgemein der Begriff Migration und der hat ja zu Recht inzwischen einen sehr negativen Beigeschmack. Was würdest du dir denn von den Medien, von der Öffentlichkeit oder ganz allgemein wünschen, wenn über das Thema, und ich nenne es jetzt noch einmal Migration, damit du dich dann vielleicht davon abgrenzen kannst, gesprochen wird? Also welche anderen Begriffe würdest du denn verwenden und wo würdest du denn deinen Text einordnen in der Literatur?
Ja, also ich glaube, wir suchen immer nach Begriffen, um vielleicht Dinge abzugrenzen, zu subsumieren, um sie vielleicht besser zu begreifen. Das ist natürlich jetzt abwertend. Migrationsliteratur, ich bin in Minden geboren, ich bin nicht irgendwo migriert, also im besten Fall meine Eltern. Ich würde jetzt meine Literatur nicht als Migrationsliteratur verstehen, obwohl der Text explizit natürlich hier also nur an einem Beispiel, Odysseus, das aufgreift. Ich glaube, wenn ich sage, dass wir alle irgendwo migrieren, also jetzt nicht nur von Geburt zum Tod, aus der Familie heraus, wieder irgendwann mal zurück in gewisse Verhaltensweisen, die wir aufgreifen von Mutter oder Vater. Es ist immer eine Bewegung von A nach B und von B nach C. Jetzt zu sagen, da gibt es jetzt Migranten, Migrantinnen, die eine spezifische Geschichte zu erzählen haben, die gibt es sicherlich. Aber wenn wir schauen, also Fluchtgeschichten sind Teil der abendländischen Literatur. Die ersten großen Epen greifen das auf. Also Aeneas, Flucht aus dem brennenden Troja und die Gründung Roms über zwei Generationen hinweg. Odysseus und seine Geschichte. Ich glaube, das ist Teil unserer Kulturgeschichte. Die haben wir wahrscheinlich verdrängt, weil wir es hier auch aktuell vielleicht mit dem ewigen Konflikt von Sesshaften und Nomaden zu tun haben. Also sesshaft heißt wie im Westen, haben diese Strukturen. Und jetzt kommen da aus dem Osten oder aus dem Süden, aus dem globalen Süden Menschen zu uns, die ihre Heimat verlassen, aus welchen Gründen auch immer, und konfrontieren uns mit unserer eigenen Geschichte, die wir immer noch haben. Da müssen wir nur mal drauf zurückgreifen, um zu verstehen, warum diese Menschen flüchten oder fliehen. Das sind wir ja auch. Also Zweiter Weltkrieg, die Vertriebenen oder vorher die Deutschen, die nach Übersee gehen. Ich glaube, man kann diese Abgrenzung machen. Ich fände es nicht gut, also ich habe mich auch dagegen gewehrt, also so typische Migrationsthemen aufzugreifen. Das grenzt meine künstlerische Freiheit ungemein an, das möchte ich nicht.
Ja, also ich empfinde den Begriff auch als unglaublich abschätzend und negativ. Und ich glaube auch, dass jeder Text nie homogen ist. Also ich glaube, auch jeder Mensch hat mehrere Kulturen und es ist wirklich sehr veraltet, so zu denken, denke ich. Ja, danke.
Gern geschehen, danke auch. Vielen Dank.
Ja, lieber Bühne, danke für dieses Gespräch, danke für die Einblicke in dein Schreiben und auch in diesen doch sehr besonderen Text, und der ganz zu Recht diesen Preis bekommen hat.
Veronika, vielen lieben Dank. Dankeschön.
Das war ein Gespräch mit dem diesjährigen Preisträger des Hohen Emser Literaturpreises, Bülent Kacan. Geführt haben es, wie eingangs erwähnt, Johanna, Theresia und Valentina, drei Studierende der Uni Innsbruck, bei denen wir vom Team von Auf Buchfühlung uns ganz herzlich für das so großartig geführte Gespräch bedanken möchten. Ein Dank geht auch an Veronika, die ja schon länger Teil des Podcast-Teams ist, auch dafür, dass sie diese Kooperation ermöglicht hat. Am 30. Juni, also ganz knapp nach der Veröffentlichung dieser Folge, geht auch eine neue Folge des Podcasts des Literaturhauses Vorarlberg, Radetzkystraße 1, online. Zu hören sind darin Frauke Kühn, auch ihr ein großer Dank, und die Autorin Julia Rabinowitsch, die heuer Teil der Jury war. Dafür eine große Empfehlung und euch allen wie immer ganz am Schluss herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir arbeiten derzeit an einigen Folgen, die wir euch in den nächsten Wochen zu Gehör bringen wollen, und würden uns sehr freuen, wenn ihr also wieder reinhört, den Podcast abonniert oder uns auf Instagram, Facebook oder Twitter folgt, um auf dem Laufenden zu bleiben. Eine kleine Ankündigung noch in eigener Sache. Viktoria und ich werden heuer erstmals beim Kultursommer Wien dabei sein und am Samstag, den 8. Juli im ASK Erla um 18 Uhr einen Live-Podcast zum Thema Queeres Lesen in Wien aufzeichnen. Als Gäste auf der Bühne am Fußballplatz begrüßen wir die beiden Autorinnen Kaschka Briller und Elisabeth Klar sowie Jenny Unger von der Wiener feministischen Buchhandlung Chicklit. Wir würden uns freuen, euch bei der Veranstaltung zu sehen. Nähere Infos findet ihr auf kultursommer.wien und natürlich auch auf unseren Social-Media-Kanälen.